Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Main-Viereck. Heute mit
Ulrike Oettinger vom Kreisverband Garten und Landschaft Miltenberg-Obernburg.
Jetzt auf dem Obstkulturpark gibt es jetzt ganz andere Namen, wie zum Beispiel eine gelbe Schafsnase oder einen geflammten Kardinal. Es sind noch ganz andere klingende Namen dabei, als jetzt zum Beispiel so ein Elstau. Sind sehr wichtig für unsere Region, ist charakteristisch für unsere Region. Und wenn wir uns nicht mehr drum kümmern, dann ist es einfach so, dass die verbuschen, dass die Hecken immer mehr werden, dass einfach unsere ganzen Magerwiesen, dass die alle verloren gehen. Im Apfelmarkt, es kommt ja auch das Schneewittchen, auch für die Kinder ist hier gesorgt. Und das Schneewittchen, wenn da rumläuft und tut Äpfel austeilen. Wir haben auch eine Streuobstwiese, wir haben auch Apfelwein im Keller, im Fass. Und es ist total lecker bei diesen Temperaturen. Und dann lassen wir unseren Apfelwein raus, schön mit Wasser spritzen. Also das ist wunderbar, total erfrischend.
Heute sitzt mir Ulrike Oettinger gegenüber. Sie ist seit 4 Jahren erste Vorsitzende des Kreisverbands für Garten und Landschaft Miltenberg-Obernburg. Das ist die Dachorganisation von 22 Obst- und Gartenbauvereinen mit 3000 Mitgliedern im Landkreis Miltenberg. Unsere Region ist nämlich nicht nur von den Spessartwäldern und dem Main geprägt, auch die vielen Streuobstwiesen machen einen nicht unwesentlichen Bestandteil des Landschaftsbildes aus. Ein guter Grund für uns, einmal einen Blick auf diesen landschaftsprägenden Aspekt zu werfen. Ein zweiter Grund ist, dass in diesem Jahr der traditionsreiche regionale Apfelmarkt in Eschau eben im Landkreis Miltenberg stattfindet, zu dem uns die 59-jährige Betriebswirtin sicher auch einen kleinen Vorgeschmack geben kann. Über den Apfelmarkt, über Obst- und Gartenanbau und über die Landschaftspflege, darüber möchte ich heute mit Ulrike sprechen. Hallo und herzlich willkommen zum Spessartgebabbel.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Und heute dreht sich natürlich alles um die Paradiesfrucht, wobei wir haben natürlich auch noch mehr Obst als nur den Apfel, da kommen wir bestimmt noch drauf. Aber zuerst einmal mag der geneigte Hörer sich vielleicht die Frage stellen, wie kommt denn eine Betriebswirtin und Rechtsanwaltsfachangestellte plötzlich zum Obst- und Gartenbau?
Ja, das ist plötzlich ist dann jetzt eher ja nicht so sehr der Fall. Also ich komme aus einem Elternhaus. Wir hatten einen großen Garten. Meine Eltern sind auch vom Jahrgang her schon etwas älter. Also die waren 1918 und 1920 geboren. Ich habe noch 3 ältere Geschwister und da war das selbstverständlich, dass nicht nur meine Eltern einen großen Garten hatten, sondern wir Kinder natürlich auch mitarbeiten mussten.
Vielleicht nochmal ganz kurz eingehakt. Ich glaube, ich habe es gar nicht gesagt bei der Begrüßung. Du kommst aus Großheubach, oder?
Ich wohne in Großheubach. Ursprünglich gebürtig bin ich in Bürgstadt.
Ah, und da war auch der Garten, wo du mithelfen musstest.
Richtig, okay, richtig. Ja, gut. Nachdem ich jetzt schon 35 Jahre in Großheubach wohne, sehe ich mich jetzt eher mittlerweile als Großheubacherin. Mhm. Aber an sich bin ich aus, wie man sagt, Böschet.
Okay.
Ja, und da war auch der Garten meiner Eltern ganz genau. Und wir hatten alles im Garten, was man anpflanzen kann, was man essen kann, Bohnen, Radieschen, Salat, Spargel, Gemüse, also alles, was man einwecken kann oder was man einmachen kann, was man über den Winter somit auch haltbar machen kann, ist bei uns im Garten und da muss natürlich alles zusammenhelfen. Wir hatten auch solche Sommer wie jetzt und da musste gegossen werden und dann haben wir auch alle mithelfen müssen. Von daher hat meine Liebe zum Garten schon früh angefangen. Ob das damals schon eine Liebe war, bin ich nicht ganz überzeugt. Wenn man sowas machen muss, ist es nicht so witzig. Aber ich glaube, das waren schon die Grundlagen, die da gelegt worden sind.
Und hast du da überall mit angepackt oder hatte jedes Kind so seine Spezialität oder seinen, sag ich mal, Bereich oder Obst oder irgendwas, wo man anpacken musste?
Nein, also es war querbeet. Es war, was halt gerade Anstand, entweder das Gießen oder das Ernten oder das Pflanzen. Also da wurde querbeet alles gemacht. Natürlich hat man seine Lieblinge oder auch seine Nichtlieblinge. Was ich immer schrecklich fand, war das Spargelstechen.
Ah ja, okay.
Ja, weil dann da muss man so direkt in die Erde rein und das fand ich damals als Kind noch nicht so klasse. Mittlerweile macht es mir nicht mehr so viel aus, aber damals war das nicht so toll. Schön ist natürlich Erdbeeren ernten, das ist auch schön, dann kann man auch schon mal gucken, dass nicht alles so in den Topf reingeht, sondern auch mal, man muss ja mal probieren.
Ja, ne? Sicher. Und hattet ihr auch Bäume, also Obst, oder war das jetzt nur angepflanzt, ich sag mal, angepflanztes Gemüse und Beeren und so?
Ja, also wir hatten im Prinzip alles. Also wir hatten auch einen Weinberg.
Ah, okay.
Ja, auch da haben wir alle mitgearbeitet. Zu dieser Zeit ist noch gehackt worden. Das ist ja heute, also das gibt's heute gar nicht mehr. Weinberg hacken, das macht kein Mensch mehr. Damals war das noch so, da war das Unkraut verpönt. Also da sind wir auch richtig noch raus und haben den Boden gehackt. Es ist geerntet worden. Das war immer schön, wenn die Verwandtschaft kam und dann die gemeinsame Traubenlese, die war auch schon immer toll. Also das sind schon schöne Erlebnisse auch.
Der Begriff gehackt, kommt daher auch die Hackerwirtschaft?
Oder? Nein, die Hackerwirtschaft kommt eher von der Hecke. Mhm. Also von einem Busch, von einer Hecke. Okay. Und meistens hat sich das halt hinter einer Einfriedung von einem Gebäude befunden und deswegen Heckenwirtschaft. Also hat sich eigentlich auch mit E geschrieben, Heckenwirtschaft.
Aber ich habe es auch schon oft mit R gelesen.
Ist,
ne?
Ja, genau. Also es gibt da keine eindeutige Zuordnung. Mhm. In anderen Bundesländern heißt es ja Straußenwirtschaft oder Besenwirtschaft und bei uns ist es dann die Heckenwirtschaft. Ja.
Okay. Aber zurück zum Garten. Und beziehungsweise noch ein Schlenker, den Weinberg, gibt's den noch? Gibt es da auch noch Wein oder ist der mittlerweile...
Den Weinberg gibt's noch, aber nicht mehr in meiner Familie. Okay. Also den haben wir mittlerweile verkauft. Meine Eltern leben auch nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir den mittlerweile verkauft und ja.
Okay, dann hattest du also schon vielfältige Erfahrungen und Kontakte mit aller Arten von Obst und Gemüse im heimischen Garten. Und wie kommt man dann irgendwann mal zum Obst- und Gartenbauverein?
Ja, ich bin sogar schon als Kind mit dem örtlichen Obst- und Gartenbauverein in Bürgstadt mit den Reisen mitgefahren. Mhm. Auch das war schon mein erstes Erlebnis mit dem Obst- und Gartenbauverein. Und dann bin ich jetzt letztendlich dazugekommen, weil der Günter Oettinger, Bürgermeister von Großheubach, quasi in Rente gegangen ist und etliches von seinen Ämtern abgegeben hat. Und dann hat er mich gefragt, Mensch, du bist doch da auch immer sehr verbunden mit der Natur und kennst dich doch da aus und hast du nicht Lust, das zu machen? Gut, jetzt bin ich also auch noch in vielen anderen Dingen eingespannt. Von daher war ich am Anfang nicht so begeistert, aber ich muss sagen, ich habe es dann doch gerne angefangen und ich mache es heute auch noch immer noch sehr gerne. Also es macht mir einfach Spaß, ja.
Mhm. Und du bist jetzt seit 4 Jahren erste Vorsitzende?
Ja.
Und davor warst du aber auch schon über den örtlichen Obst- und Gartenbauverein mit dabei oder wie war das dann, wie kamst du dann dazu? Oder also war das Neuland?
Das war jetzt tatsächlich Neuland. Mhm. Also in dem örtlichen Gartenbauverein war ich dann, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie lange irgendwann mal Mitglied, aber ganz einfaches Mitglied und bin dann tatsächlich durch den Günter, weil der halt mich halt gefragt hat, machst du das nicht machen, dazugekommen und ja, also ich sag mal, ich kann organisieren, ich kann mich einsetzen und ich kann auch delegieren, kann ich auch ganz gut.
Ja.
Und von daher habe ich mir das schon zugetraut und ich denke, ja, das kriege ich aktuell, glaube ich, auch ganz gut hin.
Schauen wir uns doch diesen Verband nochmal näher an. Also was genau macht er? Weil es ist ja so eine Art Dachverband, glaube ich, ne?
Ja.
Der wieder die bestehenden örtlichen irgendwie verbindet. Und vielleicht kannst du uns mal erklären, was macht er, wie ist er aufgestellt und wie arbeitet er mit den Strukturen in der Region zusammen?
Ja, genau. Also es gibt im Prinzip 3 Bereiche. Der Basisbereich sind wir vom Kreisverband. Mhm. Dann gibt es zwischendrin noch den Bezirksverband und dann gibt es den Landesverband. Und wir vom Kreisverband sind zuständig für den Raum Miltenberg-Obernburg, für diese 22 Vereine und die, ja, immerhin 3000 Mitglieder, die wir haben. Und wir kümmern uns um, ja, die Belange der Mitglieder. Also wir sind jetzt keine Ansprechpartner direkt für einzelne Mitglieder oder wenig. Natürlich, wenn jemand will, kann er anrufen, kriegt er von uns geholfen, klar. Mhm. Ne, aber normalerweise wenden sich die Mitglieder eher an ihren Ortsverband. Und wir sind dann die Organisation, die dann hilft, wenn jetzt zum Beispiel ein Fest gemacht wird. Was muss ich beachten? Oder wenn Neuwahlen sind? Wie führe ich die durch? Ich habe einen Wechsel innerhalb des Vereins. Was muss ich beachten? Also das sind dann wir, wenn dann Vereinsvorsitzender oder wer auch immer auf uns zukommt, kommt und sagt, ich bräuchte da mal Hilfe, da sind wir dann der Ansprechpartner.
Mhm. Ich wundere mich, also du hast ja gerade gesagt, 22 Obst- und Gartenbauvereine allein in dem Landkreis. Das ist ja schon, wenn man nicht selber in dem Thema drin ist, eine stolze Zahl. Das heißt, fast jede Gemeinde hat so einen Obst- und Gartenbauverein.
Ja.
Warum gibt es die überhaupt und was machen die vor Ort? Also was ist deren Mission, wenn man so will?
Ja, ich glaube, die Gartenbauvereine sind entstanden. Also es gibt schon ziemlich lange Gartenbauvereine. Es gibt ja auch schon sehr lange Streuobstwiesen und den Gartenbau in dem klassischen Sinne.
Mhm.
Man muss sich mal vorstellen, es gab ja nicht immer Supermärkte. Es gab auch nicht immer Lebensmittelgeschäfte.
Mhm.
Und zu Zeiten, wo es das eben noch nicht gab, haben die Leute ihre Sachen selbst angebaut. Und ich glaube, daraus haben sich dann diese Organisationen gegründet. Man hat was angebaut, es hat irgendwie nicht funktioniert. Dann hat man mal einen anderen gefragt, Mensch, bei mir funktioniert es nicht, aber bei mir geht es gut, weil so und so. Und ich denke, daraus ist so eine Basis der Vereine entstanden. Die haben sich dann gegenseitig geholfen, die Mitglieder, und haben das dann halt irgendwann mal strukturiert.
Ja, ja.
Durch diese Struktur, die da entstanden ist, hat es vielleicht auch ein bisschen staatliche Unterstützung oder gemeindliche Unterstützung, vielleicht auch monetäre oder verpachtete Gartengrundstücke gegeben, wo die Leute einfach ihre Sachen selber anbauen konnten und haben sich damit über den Winter gebracht, indem sie zum Beispiel Möhren, also gelbe Rüben, sagen wir, über den Winter in Sand oder in Torf eingeschlagen haben, haben die den ganzen Winter über Möhren gehabt. Oder es sind Sachen eingeweckt worden, Sauerkirschen zum Beispiel sind eingeweckt worden, hat man den ganzen Winter über frische, relativ frische Früchte gehabt. Also somit hat man auch Defizite ausgeglichen, die man im Winter hat. Dass man nicht sich einseitig ernährt, nur noch von Kartoffeln, Nudeln, sondern man hat dadurch auch Gemüse gehabt. Viele Sachen konnte man eben auf die Art und Weise haltbar machen.
Das heißt, diese örtlichen Vereine leben so ein bisschen auch vom Erfahrungsaustausch untereinander?
Definitiv.
Jeder hat seinen Garten, aber haben die selbst auch teilweise Eigentum oder Besitz? Wie ist das da strukturiert?
Also die meisten Mitglieder haben zumindest einen Garten.
Mhm.
Ob sie jetzt einen Nutzgarten alle haben oder einen Schrebergarten noch zusätzlich irgendwie, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber ich glaube, sehr viele haben zumindest ein Haus, eine Wohnung und haben einen Garten hinten dran. Haben vielleicht auch mittlerweile ein Hochbeet. Also Hochbeete sind ja auch total im Kommen, weil man sich halt nicht mehr bücken muss, wenn man was ernten will. Es macht
so
dann schon
zum
was.
Thema Spargelstechen.
Ja, es macht dann schon was aus. Ja.
Ja.
Also von daher sind, glaube ich, schon, dass sehr viele Mitglieder tatsächlich auch einen Garten haben, ja.
Mhm. Und eure Aufgabe ist es sozusagen nicht, die Mitglieder direkt zu beraten, sondern die jeweiligen Ortsstrukturen, wenn es um organisatorisches geht zum Beispiel.
Korrekt, so ist das, ja. Wir sind der Ansprechpartner für, ich sage jetzt mal einfach auch Probleme.
Mhm.
Probleme, die der Verein hat, um irgendwas zu organisieren, um irgendwas zu machen. Und das sind wir diejenigen, die helfen können, die, ja, nicht jeder mag dann am Landesverband anrufen, dann wird man zu irgendwo durchgestellt, dann passt das nicht. Und so wird bei uns das Problem geschildert und wir erkundigen uns und wir versuchen dann diese Probleme zu lösen, ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, das ist möglicherweise früher eben entstanden, auch aus der Tatsache heraus, dass man mehr angewiesen war auf den Eigenanbau und den Austausch, was funktioniert, was funktioniert nicht. Jetzt haben wir aber heute natürlich eine Gesellschaft, in der es an jeder Ecke einen Supermarkt und Kühlregale und sonst was gibt. Trotzdem gibt es diese Vereine und ich glaube, trotzdem spielt ja auch Obst- und Gartenbau immer noch eine wichtige Rolle für die Region. Warum und woran liegt das?
Ja, das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Es ist schon gewachsen. Also es ist über die Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, auf jeden Fall gewachsen. Ja, was wir das Problem haben, unsere Obst- und Gartenbauvereine sind leider etwas überaltert. Das bedauere ich wirklich sehr, aber da hat keine Akquise in dem Sinn stattgefunden, dass man sagt, oh, ich muss mein Wissen weitergeben, ich muss da sehen, dass andere das auch noch können, dass das nicht verloren geht, sondern das war eher so die Richtung auf die Kinder, auf die Enkel. Wollt ihr da nicht mit reingehen? Nee, wollt ihr nicht? Naja gut, dann halt nicht. Also es war sich keiner seines eigenen Wissens so richtig bewusst, sag ich mal, und wie wichtig das ist, dass das erhalten wird. Also und es ist auch wirklich wichtig, weil uns geht so viele Informationen verloren, sei es um den Gartenbau, wann pflanze ich was an, wann fange ich überhaupt im Frühjahr an, im Zuhause was vorzuziehen und wie ziehe ich es denn vor und wann setze ich es denn raus, wann parkiere ich es denn. Also das sind so viele Dinge, die kann man nachlesen, aber wenn man jemand hat, der es einem zeigt, ist es natürlich viel einfacher, ist klar.
Jetzt ist der Garten das eine mit den ganzen Informationen und Tipps, die du gerade gesagt hast. Aber wir haben ja auch das Thema Obst und damit vermutlich auch die Streuobstwiesen. Zählt das auch zu eurem Zuständigkeitsbereich oder ist das wieder ein anderes Thema?
Nein, das zählt auch zu unserem Zuständigkeitsbereich. Es gibt jetzt natürlich auch den Landschaftspflegeverband, der sich darum auch kümmert. Also wir arbeiten schon auch mit denen zusammen. Aber im Grunde genommen zählt alles in diesem Bereich. Ob das jetzt der Vorgarten ist, ob das ein Nutzgarten ist, ob das ein Blühgarten ist oder ob das eine Streuobstwiese ist. Also gehört alles in unseren Zuständigkeitsbereich, ja.
Denn die Streuobstwiesen sind ja schon etwas, was ob Fremder oder Einheimischer schon auch im Landschaftsbild sehr stark auffällt. Und es ist ja, je nachdem, in welche Gemeinde man kommt, ja auch ein großes prägendes Element. Wie empfindest du das? Nehmen die zu, wird es weniger und sind die auch wichtig für die Region als Landschaftselement?
Ja, also ich habe das Gefühl, die Pflege der alten Bäume wird momentan etwas vernachlässigt. Wenn man mal so durch die Lande fährt, man sieht sehr viele alte Bäume, die zum Teil schon tot sind. Also wenn jetzt keine Blätter mehr dranhängen, ist der Baum tot, ne? Auf jeden Fall. Da parallel dazu gibt's aber jetzt dieses Programm von der Landesregierung, dass kostenlos für die Streuobstwiesenbäume herausgegeben wurden. Allerdings werden die katalogisiert, also die werden registriert, wo die hingesetzt werden. Das kostenlos ist nicht ganz so. Man muss sich dann um den Baum kümmern.
Das heißt, der Staat schenkt jemand, der sich kümmert, einen Apfelbaum?
Genau.
Ah ja, okay.
Das ist das aktuelle Programm, genau. Da sind auch sehr viele Gartenbauvereine schon darauf angesprungen, haben für ihre Mitglieder schon Bäume geordert. Es geht aber auch über Privatleute, aber in der Regel muss ein Antrag gestellt werden, das macht dann eine Gemeinde oder der Gartenbauverein. Das wird ganz gut angenommen, habe ich das Gefühl. Von daher habe ich wieder ein bisschen Hoffnung, dass es doch wieder aufwärts geht, weil die ganze Zeit habe ich das mit Bedauern gesehen. Es werden immer mehr Streuobstwiesen offen gelassen, weil einfach die Besitzer hier in dem Fall auch überaltert sind. Und es hängt auch ein Stück weit damit zusammen, was mache ich mit dem Obst dann? Also bei uns im Keller war immer Apfelwein und auch Wein. Und auch jetzt mit meinem Mann zusammen, wir haben auch eine Streuobstwiese, wir haben auch Apfelwein im Keller, im Fass. Und es ist total lecker, bei diesen Temperaturen in den Keller zu gehen mit dem Apfelweingrüchle. Und dann lassen wir unseren Apfelwein raus, schön mit Wasser spritzen. Also das ist wunderbar, total erfrischend. Aber ich glaube, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Also das heißt, ich hab vielleicht eine Streuobstwiese von meinen Eltern, aber ich trinke keinen Apfelwein. So, was mache ich jetzt damit? Da haben die meisten einfach kein Interesse mehr dran. Und deswegen verbuschen die auch. Deswegen werden die auch vernachlässigt. Und ja, sind sehr wichtig für unsere Region, ist charakteristisch für unsere Region. Und wenn wir uns nicht mehr drum kümmern, dann ist es einfach so, dass die verbuschen, dass die Hecken immer mehr werden. Ja, dass einfach unsere ganzen Magerwiesen, dass die alle verloren gehen. Also da sind wir momentan auch sehr stark dabei, dagegen vorzugehen, ja.
Sind wir denn eine Region oder jetzt der Landkreis Miltenberg zum Beispiel, wo es besonders viel oder hohen Anteil an Streuobstwiesen gibt oder ist es vergleichbar in Deutschland überall so oder sind wir da schon speziell? Weißt du da drüber was? Kannst du da was sagen?
Ja, sind wir, ob es jetzt speziell ist, weiß ich nicht, aber bei uns ist es schon charakteristisch viel und es ist nicht überall in Deutschland so. Also diese Streuobstwiesen gibt es auch vielfach dann eher im ländlichen Bereich und sagen wir mal apfelmäßig gibt es natürlich starke Anbaugebiete wie jetzt am Bodensee oder auch in Hessen eben typisch mit Apfelwein. Also es gibt schon bestimmte Bereiche. Ich glaube nicht, dass es in ganz Deutschland ist, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo es einfach traditionell gewachsen ist. Ne?
Wieso heißt das eigentlich Streuobst? Also oder Streuobstwiese, weil das verstreut auf dem Boden liegt? Oder weißt du, warum, wo der Begriff herkommt? Frage ich mich gerade.
Ja, das ist eine gute Frage. Da könnte ich mir jetzt höchstens vorstellen, weil es vielleicht mehrere Sorten sind und weil es auch, also auf unserer Streuobstwiese, wir haben also keine Apfelwiese, sondern wir haben auch Pfirsiche drauf, wir haben Pflaumen drauf, wir haben Kirschen drauf. Also dafür einen Namen zu finden, deswegen heißt es vielleicht Streuobstwiese.
Sein,
weil es keine Apfelwiese ist, sondern es ist eine Wiese mit verschiedenen Bäumen. Ja, dann ist das vielleicht ein komprimierter Begriff dafür, dass man da halt sagt, dann Streuobstwiese.
Und ist der Apfel denn schon das vorherrschende Obst bei uns? Oder ich weiß nicht, ob ihr da Prozentsätze wisst, aber es ist schon wahrscheinlich Hauptobst, oder?
Ja, also der Apfel ist schon das Hauptobst. Da habe ich jetzt tatsächlich keine prozentuale Statistik irgendwas, aber so wie ich das empfinde, ist der Apfel schon das Hauptobst, was bei uns hier angebaut wird. Ja.
Und was haben wir noch? Ja. Kirsche, hast du gesagt, Pfirsich, Birne
Pflaumen,
auch?
Birnen, Pflaumen, Mirabellen, Quitten, ja, süß-Sauerkirschen.
Ja. Aprikosen auch oder weniger?
Aprikosen eher weniger.
Okay.
Eher weniger. Aber Mirabellen kommen ganz gut bei uns, ja.
Jetzt habe ich gesehen, damit dann auch, will ich dann mal zum Apfelmarkt überleiten, aber vorher, es gibt ja sogar Pomologen und Experten, die sowas wie Apfelsorten bestimmen können. Gibt es denn zum Beispiel bei uns in der Region spezielle Apfelsorten, die es nur hier gibt oder die irgendwie was Charakteristisches haben, was andere nicht haben? Oder weißt du da was
also
drüber, über die Vielfalt?
Wir haben bei uns in Drenfurt den Obstkulturpark. In diesem Obstkulturpark wird Wert darauf gelegt, dass nur alte Sorten angepflanzt werden. Und es werden auch immer wieder alte Sorten gesucht.
Was bedeutet alt? Die es heute nicht mehr gibt? Oder die nicht?
Zum Teil, genau. Mhm. Weil der Apfel vielleicht nicht so schön ist oder weil er irgendwie außenrum ein bisschen schorfig ist oder weil er nicht so lagerfähig ist. Oder es gibt dann so verschiedene Kriterien, wo der Verbraucher heute einfach sagt, nein, es muss eine glatte, grüne, rote, gelbe Schale sein. Ja. Er muss die und den Geschmack haben. Und wenn da irgendwie ein bisschen ein Makel dran ist, dann nehme ich ihn sowieso nicht. Also das ist halt der Nachteil der alten Sorten, die haben manchmal nicht ganz so für die Verbraucher, für das Verbraucherauge passende Struktur und dann sind die zum Teil auch verloren gegangen. Ja. Mhm.
Wie viele Apfelsorten gibt es denn so ganz grob? Weiß nicht, ob man das weiß.
Einige tausend. Insgesamt. Jetzt gerade auf dem Obstkulturpark, das sind es glaube ich über 200 verschiedene Sorten, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind also auch schon mal eine ganze Menge. Ja, also da haben wir jetzt einen Elster oder einen Bohnapfel oder einen Topaz, ein schöner von Miltenberg. Der ist so charakteristisch für eine Streuobstwiese. Wir zum Beispiel haben auch verschiedene Sorten, weil wir unseren Apfelwein auch gerne so trinken, wie wir ihn mögen. Und wir keltern auch unsere Äpfel. Mhm. Wir möchten unsere Äpfel als Apfelwein haben und nicht die von dem Saft, der insgesamt gekeltert wird.
Ja.
Jetzt auf dem Obstkulturpark gibt es jetzt ganz andere Namen, wie zum Beispiel eine gelbe Schafsnase oder einen geflammten Kardinal, einen weißen Winterglockenapfel, eine Bischofsmütze. Also das sind noch ganz andere klingende Namen dabei, als jetzt zum Beispiel so ein Elster oder ein Topaz oder ein Boskop. Ja. Das sind dann nochmal ganz andere Sorten. Ja.
Wer vergibt denn solche Namen?
Oh, das bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Habe ich keine Ahnung, wer auf solche Namen kommt.
Das müssten wir mal recherchieren, weil irgendeiner muss ja sozusagen die Berechtigung haben, so einen Apfel dann auch zu taufen.
Überhaupt zu benennen, ja. Also wir haben bei uns auf der Wiese auch einen Schöner von Miltenberg.
Schöner von Miltenberg?
Ja.
Aha,
also
okay.
Auch einen sehr guten Essapfel, der ist auch total lecker. Aber wo der Name herkommt, also ich vermute jetzt einfach mal von Miltenberg, dass da natürlich die Grundlage ist. Aber wer den dann benannt, tja, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt.
Naja, finden wir noch raus.
Jawohl.
Und jetzt, ich hatte es schon anklingen lassen, im Oktober findet ja wieder der regionale Apfelmarkt statt. Dieses Mal zum 26. Mal am 12. Oktober in Eschau, dieses Mal im Landkreis Miltenberg. Und ihr seid da natürlich als Kreisverband auch stark vertreten. Was wird dort geboten, allgemein, aber vor allem natürlich auch von euch?
Ja, also wir als Kreisverband haben ja keine Produkte in dem Sinn oder auch keinen Ansprechpartner, wie wir es ja vorhin schon mal drüber hatten. Mhm. Wir sind ja die Organisierer der Gartenbauvereine. Deswegen gibt es von uns in erster Linie, ich sage jetzt mal, Informationen. Mhm. Wir haben Flyer, auch wir klären natürlich auch auf, wie ist es, wenn du Mitglied wirst, was könnte das kosten. Also ganz besonders interessant ist es jetzt in Eschau. Eschau hat nämlich noch gar keinen Ortsverband.
Aha.
Deswegen hoffen wir, dass wir da eine Initialzündung starten können und dass dann tatsächlich nach diesem Apfelmarkt sich vielleicht welche finden, die sagen, ey Mensch, das ist eine tolle Sache, das müssen wir in Eschau jetzt auch machen. Wir gründen einen Ortsverein, wir gründen einen Gartenbauverein oder einen Obst. Gartenbauverein, es gibt auch Naturfreunde, also je nachdem, wie man sich halt benennen will. Und das wäre natürlich auch von uns ein Ziel, wenn wir da vielleicht welche finden würden, die tatsächlich einen Verein gründen. Mhm. Und ansonsten haben wir uns jetzt im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass bei den Apfelmärkten alles rund um den Apfel gibt, sehr viel um den Apfel gibt, aber es gibt zum Beispiel wenig, ganz einfach Kaffee und Kuchen.
Mhm.
So, und dann haben wir uns jetzt gedacht, wir wollten an diesem Apfelmarkt vom Kreisverband Kaffee anbieten und auch Apfelkuchen.
Mhm.
Hoffen natürlich noch, das ist jetzt der erste Werbeblock, dass unsere Mitgliedsvereine sich vielleicht bereit erklären, der ein oder andere uns einen Apfelkuchen zu backen.
Mhm.
Da gibt's auch was dafür. Und 22 Ortsvereine, haben wir schon 22 Apfelkuchen, das wäre natürlich sensationell.
Müssen wir mal im Guinness-Buch nachgucken, ob vielleicht ein Rekord zu brechen ist. Ja,
ja, und da gibt es ja auch so viele Unterschiede. Die eine backen es auf dem Blech, die anderen machen so eine höhere Torte drauf, die anderen haben ein Baiser drauf. Also das wäre natürlich sensationell, wenn man da mit auch ein bisschen den Markt bereichern könnte. Ne? Das wäre natürlich klasse.
Ja, aber aus deiner Erfahrung heraus jetzt unabhängig von dem, was ihr dort anbietet, was kann man als, sagen wir mal, Apfelfreund oder auch als Mensch aus der Region dort alles erleben? Was gibt es da noch zu sehen?
Ja.
Außer vielleicht Äpfel, die man probiert oder sowas.
Ja, natürlich, natürlich gibt es auch Äpfel, die man probieren kann. Also auch wir vom Kreisverband bzw. der Gabriel Abt als Gartenfachberater im Landratsamt angestellt, der organisiert die Apfelausstellung.
Ja.
Es werden also Körbchen aufgestellt mit Äpfel drin. Da ist auch die Sorte dann dabei. Kann man sich da mal angucken.
Und die sind aus der Region dann, die Äpfel? Oder?
Ja. Und die sind aus der Region. Ganz genau, ja.
Okay.
Und dann versuchen wir jetzt auch noch einen Pomologen zu finden. Der Pomologen ist, Bestimmung ist momentan sehr beliebt, weil tatsächlich doch einige eine Streuobstwiese geerbt haben oder Apfelbäume geerbt haben und wissen nicht, was es ist.
Ja.
So, und dann kommen die mit den Äpfeln an und die Pomologen, ja, es gibt sehr viele ähnliche Äpfel, es gibt sehr viele Äpfel, die gleich aussehen. Je nachdem, in was für ein Stadium das ist, ist es ein bisschen röder, ein bisschen weniger. Manche sind am Stiel ein bisschen schorfig. Also da gibt es schon auch Unterschiede und die können es dann zum Teil ganz gut bestimmen. Dafür sind es ja Fachleute.
Mhm.
Ob das immer so hundertprozentig funktioniert mit dem Baum, der vielleicht gar nicht von hier ist, sondern der irgendwo gekauft wurde und ist dann hier hergesetzt worden mal vor 30 Jahren oder so, weiß ich jetzt nicht, aber die Pomologen sind sehr, sehr gefragt, weil viele Leute einfach sagen, ey, ich habe da einen Baum in meinem Garten und es ist ein toller Apfel und ich weiß nicht, was es ist.
Ja.
Von daher, ja.
Ist das eine Ausbildung oder wie wird man zum Pomologe?
Kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich denke, dass es eher eine Weiterbildung ist. Also wenn man vielleicht so Gartenfachberater oder irgendwie Gärtner oder sowas in der Richtung ist, dass man sich dann da weiterbilden kann. Ob das jetzt eine Ausbildung im klassischen Sinne ist, glaube ich jetzt fast nicht. Ja.
Na gut, also der regionale Apfelmarkt am 12. Oktober bietet nicht nur natürlich heimische Äpfel und einen Pomologen, der die Äpfel bestimmt, sondern auch vielleicht eine bisher noch nie dagewesene Variation an Apfelkuchen von euren Vereinen. Aber es gibt übrigens auch noch Fachvorträge, es gibt Führungen in die Streuobstwiese, es wird Kutschfahrten geben. Also ich denke, das wird eine ganz tolle Sache. Und wirklich, ich sage immer, Festival zum Apfel. Und man merkt da auch, wie dieser Apfel, aber eigentlich das Streuobst an sich auch die Region prägt, vom Appleboy bis zum Apfelkuchen bis hin zu, es gibt ja auch Apfelsecco und Apfelbrände und also viele verschiedene Erlebnis- und Geschmacksmöglichkeiten. Zum Abschluss vielleicht noch, wo wir gerade bei Geschmacksmöglichkeiten sind, muss die Frage natürlich auch kommen, was jetzt von dir dein persönliches Lieblingsobst oder vielleicht Apfelsorte ist oder was du vielleicht, was im Trend liegt oder was du empfehlen könntest.
Ja, also jeder hat natürlich irgendwo seinen Liebling und auch ich habe auf unserer Streuobstwiese meinen Liebling und das ist ein Gloster.
Gloster?
Mhm. Das ist bisschen ein pink anmutender Apfel. Er hat einen wunderbaren Säure-Süße-Ausgleich und schmeckt so direkt vom Baum. Also sensationell. Den liebe ich über alles. Also das ist mein Lieblingsapfel und hatten wir letztes Jahr auch eine richtig gute Ernte. Mhm. Man kann ihn leider nicht so lange aufheben, von daher muss ich in dem Zeitpunkt etwas mehr essen.
Wann ist er denn reif?
Im September.
Im September. Das heißt, kann man den Gloster dann auch vielleicht beim Apfelmarkt noch probieren oder ist dann schon zu spät?
Nö, das müsste auf jeden Fall noch funktionieren.
Wunderbar, bitte nicht alles selbst aufessen, damit der eine oder andere oder die andere nochmal probieren kann.
Ich gebe mir Mühe.
Wunderbar, dann sage ich vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat Spaß gemacht. Ja. Wir haben viel erfahren zum Thema Apfel und natürlich zum Apfelmarkt, zu dem ich auch jetzt nochmal alle herzlich einladen darf. Man kann den Apfel in allen Facetten erleben und auch Ulrike vor Ort dann persönlich kennenlernen.
Jawohl.
Danke und alles Gute.
Was mir auch noch ganz gut gefällt an dem Apfelmarkt, es kommt ja auch das Schneewittchen.
Richtig, das haben wir ganz vergessen. Ja.
Finde ich, ist auch ein Highlight, das man noch rausstellen sollte. Auch für die Kinder ist hier gesorgt. Und das Schneewittchen, wenn da rumläuft und tut Äpfel austeilen. Also das gibt mit Sicherheit eine ganz tolle Sache, ich auch.
Übrigens ergänzt auch um 14 Uhr durch ein Kindermitmachtheater auch zum Thema Märchen und Schneewittchen. Also viele, viele Gründe am 12. Oktober nach Eschau zu kommen.
Jawohl, freue mich.
Danke dir, dass du da warst und bis zum Herbst dann.
Dankeschön, sehr gerne.